Disziplin steht für eine Form der bewussten Selbstregulierung oder für Gehorsam, Ordnungsregulierung innerhalb eines Befehlsprinzips. Man könnte auch sagen, da ist ein Unterschied zwischen Beta-Disziplin und Alpha-Disziplin. Den schauen wir uns mal genauer an. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für alle. Herzlich willkommen in meinem Podcast Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Wir haben November, wir landen heute im 11. Beta-Kodex-Gesetz. Dem 11. Beta-Kodex-Gesetz von 12. Ja, das Ende naht. Oder sagen wir lieber die Vollendung. Die Vollendung, damit ihr nun in euren Unternehmen alle Gesetze suchen könnt. Schaut mal nach, welche ihr findet, welche es gibt, wie sie zusammenwirken, welche fehlen. Fehlen für gutes neues Arbeiten, für miteinander, füreinander leisten, für wertschöpfungsstarkes Arbeiten, für lebendige, attraktive Arbeitsorte. Ich habe kurz überlegt, eine knappe Folge zu machen und einfach auf das Buch Die 12 neuen Gesetze der Führung von Nils Pflegen zu verweisen. Welch Genuss es zu lesen. Also habe ich ein paar Spuren hierher mitgebracht. Achtung! Für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Es wird blutig.
Ressourcendisziplin, Zweckdienlichkeit statt Statusgedöns. In Beta-Organisationen gehören finanzielle Ressourcen offiziell denen, die sie auch verdienen, der Peripherie. So entsteht Konsistenz zwischen denen, die das Business betreiben, und denen, die Geld haben. Ressourcen stehen hier genau dann bereit, wenn sie benötigt werden, niemals vorher. Geld dient der Wertschöpfung, nicht Egoismen.
Wer gibt den klassischen Unternehmen das Geld? Aktuell laufen ja viele Budgetverhandlungen für 2021. Ja, und dann gibt es Freigabeprozesse und Geldbeträge, über die man frei verfügen kann, die nach unten immer weniger werden. Bei den Mitarbeiterinnen selber landen diese Freibeträge sowieso nie. Vor kurzem war bei mir eine Teamleitung, die durfte bei Investitionen bis zu, Achtung, 250 Euro selbst entscheiden. Wow! Ja, es gibt also Vorgehen in Unternehmen, mehr als wir ahnen, die schaden, sehr schaden. Vor allem der Wertschöpfung und den Menschen. Denn das Herz des Unternehmens, der Arbeit, der Zusammenarbeit sind die Werte, die geschöpft werden. Das Kostenrechnen, Planen, Budget, Anpassen, Dingsi, hält jedoch dabei auf und hat noch dazu enorm viel Auswirkungen auf soziale Prozesse in der Organisation. Leider keine guten.
That's what I'm talking about.
Wow, hey Babe, jetzt bin ich mittlerweile in einer Ebene angekommen, auf der ich 1,5 Millionen Euro Budgetverantwortung und Personalverantwortung für 30 Menschen habe. In meinem Reich, habe ich 200 Leute unter mir.
Autsch!
Das klingt absurd und es klingt auch ein bisschen wahnsinnig. Also dieses Statusgedöns ist ja mit ein Grund, oder wenn man nicht sagt, der Grund, warum die ganzen vielen weißen Männer in Anzügen und Krawatte auf den höheren Ebenen ihre Schreibtische nicht räumen. Denn dieser Systemfehler hat massive Auswirkungen auf Karrierebilder, auf Erfolgsdefinition und wird sich auch nicht auflösen, wenn Frauen vermehrt hier oben ankommen. Es geht nämlich um das Obenankommen. Ja, ich frage mich nämlich, was soll das heißen? 1,5 Millionen Budgetverantwortung. Wer genau bringt denn eigentlich das Geld? Das sind die Menschen an der Peripherie, die arbeiten, die das Geld bringen. Genau, und dann wird von oben herab Geld verteilt. Die Leute drunter, also die ganzen Talente, die die Arbeit machen, deren Können der Wertschöpfung dient, was ist mit ihnen, frage ich mich. Dieses Theater ist genau das Gegenteil von Ressourcendisziplin. Das ist genau das Gegenteil von sparsam, von ressourcenschonend, von zweckdienlichem Ressourceneinsatz. Das sind Trigger für die weitere Nabelschau der Manager. Das sind depperte Inszenierungen für, ich bin ja so toll und endlich weiter oben in der Hierarchie angekommen. Denn es gibt nicht meine Budgetverantwortung und auch nicht meine Personalverantwortung. Wir sollten endlich damit aufhören. Wir sollten endlich damit aufhören. Wir sollten endlich damit aufhören. Und uns lieber auf die Arbeit konzentrieren. Es gibt nämlich genug zu tun. Ressourcen sind dann erforderlich, wenn sie erforderlich sind. Nur dann. Ressourcendisziplin legt den Prestigesumpf trocken. Ressourcendisziplin, das 11. Beta-Kodex-Gesetz, beendet das Gegackere in den oberen Reihen, das großzügige machtdemonstrierende Budgetfreigeben-Ding, das endlich enden wollende, von oben herab und nicht zu Ende gedachte, sondern nur von einem Jahr ins nächste gemanagte Budgethäufchen voll mit Planungszielen. Wenn etwas nicht der Planzahl, den Budgetvorgaben entspricht, dann hat jemand nicht gut gewirtschaftet oder schlecht gearbeitet? Nein. Denkfehler. Wenn etwas nicht der Planzahl der Budgetvorgaben der Glaskugelprognose entspricht, dann war die Prognose falsch, unpassend, nicht der Realität entsprechend. Wir sollten das einfach sein lassen. Dieses Vorgehen ist weder zeitgemäß noch demokratisch, auch ist es unlogisch und vor allem, es ist nicht zweckdienlich. Denn Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Ideen einsperren und mit Blick auf den Markt entscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen Kosten drücken und Wertschöpfung optimieren. Es gibt einen Unterschied zwischen Kosten einsparen und Ressourcen zielgerichtet einsetzen.
Ja, auf diese Unterschiede kommt es an. Das Kosteneinsparen verhindert oft den zweckdienlichen Einsatz von Ressourcen. Doch genau das ist maßgeblich für unternehmerischen Erfolg. Es bedeutet nämlich, dass das Unternehmen denkt, bevor es entscheidet und nicht plant, bevor es handeln darf. Dass jede Entscheidung so spät wie möglich gefällt wird und dass Arbeit vom Markt aus gestaltet wird, das macht Unternehmen stark. Jetzt, unmittelbar, immer mit dem Blick auf den Markt, die Kunden und Kundinnen, den Wettbewerb im Miteinander, Füreinander leisten. Dafür braucht man Gefühle, Intuition, Erfahrungen, Könnerschaft, Gespür, viel Marktkontakt.
Forward! March!
Wir müssen einsparen. Wir müssen Kosten reduzieren. Alle! Das sind die Parolen von oben. Am besten mit Nachdruck, alle Bereiche, alle Teams. Cross-Cutting. Dabei fällt mir das schöne japanische Wort Muda ein. Muda steht für eine sinnlose Tätigkeit, für das Nichtvorhandensein von Sinn oder Nutzen. Habt ihr in eurem Unternehmen schon euer Muda beseitigt? Die größten Verschwendungen im Unternehmen, das größte Umsonstarbeiten, also Dinge tun für die Katz, sind die Planungen, die Budgetierungen, die Kostenrechnungen. Wie wäre es mit Target Costing? Statt Kostenrechnung und Planung macht doch einfach eine rückwirkende Kalkulation statt. Was wird das Produkt kosten? Fragt euch lieber, was darf das Produkt kosten? Ja, Produkte vom Markt her entwickeln. Beim Target Costing werden nämlich die zulässigen Selbstkosten eines Produkts aus dem erzielbaren Marktpreis abgeleitet. Damit ist das eine Entscheidungshilfe bei markt- und kundenorientierter Produktentwicklung und, wie gesagt, das Unternehmen denkt, bevor es entscheidet. Das Beta-Prinzip, immer so spät wie möglich entscheiden, wird hier auf den Innovationsprozess angewendet. Oder wie wäre es mit Ressourcen dynamisch steuern? Also das Handeln auf kontinuierliche Verbesserung ausrichten, ein dynamisches Projektportfolio haben, das hilft immer, wenn man dynamische Märkte hat, ausreichend nicht gebundene Ressourcen, also verfügbare Optionen für eine bessere Zukunft haben. Und die wichtigsten Zahlen, die richtigen Zahlen, bilden die Grundlage für Dialoge und weitere Verbesserungen, sind wichtig, um gemeinsam kritisch drauf zu schauen, auf das Handeln, auf den Markt, auf die Arbeit, sie geben Hinweise. Hier sind Zahlen nicht das zu erreichende Ziel, sondern die Begleiter für das Gestalten von Arbeit. Kosten kann man nicht managen. Kosten managen ist wie ich will abnehmen, also hacke ich mir einen Arm ab. Das geht schnell, ist praktisch. Man braucht nur eine Axt und eine Säge oder eine Flex. Es geht jedenfalls viel schneller als Sport, gesunde Ernährung und dergleichen. Einmal ausgeholt und schon ist man ein paar Kilo leichter.
Autsch!
Allerdings muss man danach schon auch den Blutverlust in den Griff bekommen, sonst hat man nicht so viel von dem neuen Gewicht. Und verbinden Sie mal so eine Wunde mit nur einer Hand. Kostenmanagen ist wie, ich schreibe mir ins Tagebuch, dass ich in 4 Monaten 12 Kilo weniger haben werde. Kostenmanagen ist wie eine Abbildung der Vergangenheit als Wunschbild der Zukunft verwenden. Ein Echo der Wertschöpfung mit dessen Quelle verwechseln. Denn es gibt keine Kosten der Zukunft. Kostenrechnung ist wie Koksen. Da fühlt man sich auch intelligenter, schöner, leistungsfähiger, brillanter, schlanker.
That's what I'm talking about.
Ist man aber nicht. Es löst sich höchstens die Nasenscheidewand auf. Jetzt wollte ich schon apropos Koksen sagen, dabei wollte ich sagen apropos Kosten managen. Also im Juli 2020 hat der Vorstand der Auer sich und 200 Führungskräften 2,9 Millionen Euro Belohnung ausgezahlt. Grund war der schmale Gewinn 2019 von 19 Millionen Euro. In diesem Jahr wurden 100 Arbeitsplätze abgebaut. Verloren 100 Menschen ihren Arbeitsplatz. Das ist dann also Erfolg. Ich frage mich, für was belohnt ihr euch eigentlich? Zwar hat der Vorstand dann seine Boni wieder freiwillig zurückgenommen, nachdem unser Finanzminister, dem das auch etwas unangenehm war, interveniert hat. Denn es schaut doch schon etwas komisch aus, wenn wir Steuerzahler mehrere Millionen in die Auer geben und die Auer sich dann von 2019 Millionen rausholt an Belohnung. Mit dem komischen Argument, ja 2019 gab es noch kein Corona. Also ich glaube, da hat jemand was Grundlegendes nicht verstanden. Was ich auch noch eigenartig finde bei diesem komischen Boni-System, der das überhaupt keinen Sinn macht und abgeschafft werden müsste, oder es müsste eine Grundlage sein, wenn der Staat Finanzierung übernimmt, aushilft, Arbeitsplätze retten versucht, dass Bonis abgeschafft werden müssen in diesen Organisationen. Jedenfalls belohnt man sich da und gleichzeitig ist ein Schaden entstanden für 100 Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Und ich habe mich sowieso immer gefragt, warum immer die Führungskräfte Bonis kriegen, wenn doch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Arbeit machen. Also es macht auch das keinen Sinn. Wusstet ihr, dass für das Jahresgehalt eines Auer-Vorstandes eine Flugbegleiterin 23 Jahre arbeiten muss? Das ist doch irre. Vielen Dank, Institut Momentum, für eure tollen Berichterstattungen wie diese hier. Wir brauchen dringend eine Rehabilitation von Wertschöpfung. denn das hier ist Abschöpfen und genau das Gegenteil. So viel zu Nicht-Ressourcendisziplin. Ach ja, noch ein budgetgebeuteltes, wertschöpfungszerstörendes Beispiel. Letzte Woche hatte ich mal mit wirklich sehr engagierten, tollen Führungskräften einen Workshop aus einem Unternehmen mit ca. 9000 Menschen. Die arbeiten in hochkomplexen Märkten, eigentlich in dezentralen Strukturen, die leider von zentraler Steuerung durchdrungen werden. Bekommen jährlich alle Budget zugeteilt, dann kam Corona und die Teams brauchten aufgrund der Hygienevorschriften mehr Desinfektionsmittel und Einweghandtücher als geplant war. Komisch, gell? Und als der zentral gesteuerte Einkauf liefern konnten. Und eine Führungskraft hat sich gedacht, na, bei mir ums Eck im Laden gibt's genug. Ich kaufe da einfach welches. Ja. Sie bekam das nicht erstattet von der Organisation, weil Privateinkäufe verboten sind. Und sie wurde auch ermahnt, dass das nicht den Richtlinien entsprechend korrekt war, was sie getan hat. Eine andere Führungskraft aus dieser Organisation, die durfte dann, obwohl sie schon das ganze Budget aufgebracht hatte, Desinfektionsmittel kaufen ausnahmsweise und war dann dankbar. Ja, bei diesen Geschichten werde ich traurig und es wird mir auch irgendwie schlecht. Es ist scheußlich, wie manche Organisationen, also Oberbosse, Stabstellenleitungen, zentrale Stellenfuzzis sich aufspielen und aufführen. Zentraler Einkauf ist sowieso nicht mehr zeitgemäß, auch wenn diese glauben, sie wirtschaften kostengünstiger durch größere Menge, durch Preisdrücken und durch weniger Lieferanten. In Wirklichkeit nehmen sie den Teams im Unternehmen unternehmerische Kraft und die Atmung, um Wert zu schöpfen, und sie reduzieren Marktmechanismen, schüren Monopolstellungen von Lieferanten, schalten den Wettbewerber aus. Ja, das bedeutet langfristig auch meistens eine Kostenerhöhung. Abgesehen von den aufgeblasenen internen Prozessen und Abstimmungen und Hunderttausend von Arbeitsstunden für die Katz. Die Alternative, sparsam und ressourcenschonend arbeiten, als Prinzip auszurufen, reicht völlig aus. Um in keinen verschwenderischen Kaufrausch oder in unnötiges Geld verschleudern oder langatmige, lähmende Prozesse zu gelangen. Es gibt keine Boni, die kleinste Leistungseinheit sind selbstorganisierte Teams mit Gewinn- und Verlustrechnung. Alles ist transparent. Diese Prinzipien gelten immer und überall und für alle. Das würde mal reichen, um aufzuhören, Menschen irgendwelche Vorgaben zu machen, Kontrollinstrumente aufzubauen und sich dann noch gut fühlen dürfen, wenn man wem erlaubt, mehr auszugeben, obwohl es der Arbeit, dem Zweck der Organisation dient. Die Tatsache, dass man überhaupt ein Budget aufstellt, ist schon Beweis von Missmanagement. Denn sonst könnte man die Leute ja einfach Geld ausgeben lassen. Man könnte den Mitarbeitern vertrauen, dass sie Geldmittel ohne Blick auf Status und Eigennutz zum Wohl der Firma investieren. Achtung, Cross-Cutting, Budget wird gekürzt, aua. Wir müssen alle einsparen. Was ist an diesem Satz falsch? Auch in Krisenzeiten lohnt es sich zu investieren. Über den Kamm geschert ist wohl das schlechteste Mittel, Einsparungsmöglichkeiten im Unternehmen zu generieren. Die Alternative? Wenn man gar kein Budget mehr hat, dann braucht man auch keines mehr zu kürzen. Man muss dann immer, wenn man investiert, Geld ausgibt, Ressourcen braucht, überprüfen, ob es zweckdienlich ist. Also, der Arbeit zugewandt, dem Unternehmenszweck zugewandt, nicht dem Chef und schon gar nicht der Zentrale. Das ist eine der besten Voraussetzungen, um Verschwendung zu vermeiden und eine der besten Voraussetzungen, dass man sich gemeinsam Gedanken über das Geschäft, den Markt und die Zukunft des Unternehmens macht. Ja, war zuerst die Henne oder das Ei? Darüber streiten sich immer noch viele. Ist genug Geld da, um Projekte zu realisieren? Oder für sinnvolle Projekte gibt es immer Geld? Hier sollte man nicht länger streiten. Denn das Geld muss den Projekten dienen. Alles andere ist unternehmensfeindlich und wertschöpfungsschwächend. Zuerst die Idee, dann das Geld. Das Geld kommt, wenn der Markt zieht. Jede gute Idee hat das Recht auf eine Anschubfinanzierung. Ohne Innovationsmanagementprozess. Einfach so. Ja, weil dann gelingt, dass der erste Reflex bei einer Idee, bei einem tollen Projekt für die Arbeit, dieser ist. Cool, lasst uns überlegen, wie wir das auf die Beine stellen. Nicht, ui, da kriege ich wohl kein Budget mehr dafür oder hoffentlich haben wir noch genug Budget oder wie muss ich das nun anstellen, damit mir mein Chef eine Budgetfreigabe zugesteht. Denn nicht das Kapital ist das Problem. Heute ist das Kapital nicht knapp.
Wir haben kein Geldproblem, sondern ein Verteilungsproblem.
Geldmittel auftreiben ist immer möglich. Sich im Budgetrahmen wie in einem Laufstall bewegen, macht halt auch gutes Geschäft kaputt und Arbeit öde.
Forward! March!
Persönlichkeiten werden gesucht. Ja, und weil wir uns gerade Gedanken zum Thema Managen und Planen machen, hier noch ein paar Worte zu den Begriffen HR und Personalmanagement. HR lässt sich bis ins Jahr 1878 zurückverfolgen, als damals erstmals in den USA die 60-Stunden-Woche für Frauen und Kinder gesetzlich geregelt wurden, also stark Arbeitnehmerinnen-Schutzaufträge, die hier HR wahrgenommen hat. Die ersten frühen Personalbüros entstanden dann um die Jahrhundertwende, wobei damals war die Arbeit vor allem die Verwaltung, Abrechnung und Einsatzplanung. Ja, die Nazis trieben dann HR aus ganz eigennützigen Zielen voran. Einerseits sollte die gesamte Volkswirtschaft bis zum Äußersten ausgeschöpft werden, um den Eroberungskrieg führen zu können. Und auf der anderen Seite konnten die Stabsabteilungen besser aussieben, wer in welchem Betrieb arbeiten sollte. Dann der Begriff strategisches Personalmanagement entstand auf den schrecklichen Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkrieges. Es fehlten noch sehr viele Männer und Unternehmen mussten sich erstmals freundlich und offen gegenüber Arbeitnehmern verhalten, weil ihm die Arbeitskraft nicht mehr einfach zur Verfügung stand. Ja, und so wie das Industriezeitalter bereits ja lange schon vorbei ist, so gehört auch der Begriff HR in die Vergangenheit. Und doch ist er noch sehr stark vertreten. Und hier eine aktuelle Definition von HR aus dem Netz. Als Human Resource bezeichnet man die Ressourcen, die ein Unternehmen durch seine Mitarbeiter an Wissen, Fähigkeiten und Motivation hat. Um diese Ressourcen kümmert sich in Unternehmen das Human Resource Management, von der Beschaffung bis zur Bindung und Planung. Für den gezielten Einsatz von Arbeitskräften werden die persönlichen und intellektuellen Ressourcen der Mitarbeiter möglichst genau eingeschätzt. Jetzt kommt der beste Satz. Selbstverständlich besteht auch das Personal eines Unternehmens aus Menschen mit individuellen Bedürfnissen und Wünschen.
Autsch!
Im Optimalfall versucht der Human Resource Manager, auf diese einzugehen und mit den Zielen des Unternehmens zu verbinden. So kann das Unternehmen mit motivierten und leistungsstarken Angestellten seine Wettbewerbsfähigkeit steigern. Ja, in Beta-Unternehmen werden Persönlichkeiten gebraucht. Da gibt es nämlich kein Personal, das man managen muss, sondern Persönlichkeiten, die sich entwickeln. Also all die tollen Menschen mit ihren Talenten, Fähigkeiten, mit den nicht ersetzbaren menschlichen Fähigkeiten werden eingeladen, mitzuwirken. Unternehmen müssen Orte werden, wo wir unsere Potenziale frei entfalten können.
Es muss illegal werden, menschliche Erfahrung wie einen Rohstoff zu nutzen. Märkte, in denen menschliche Zukünfte gehandelt werden, müssen verboten werden. Shoshana Zuboff.
In Beta wissen alle, dass Wertschöpfung Ressourcen verbraucht und damit Kosten verursacht. Das ist nichts Schlechtes. In Beta werden Zahlen, die Auskunft darüber geben, diskutiert. Es geht um die Interpretation im Sinn des unternehmerischen Zweckes. Ist die Wirkung unserer Investition auf den Markt gerichtet oder ist sie bürokratisch und dient sie Eitelkeiten und Kontrollwut? Also macht euch einfach regelmäßig Gedanken. Wo wird wie Wert geschaffen? Wo tun wir auf welche Weise Dinge? Was können wir dabei verbessern? Wenn ihr dann daraus Konsequenzen zieht, könnt ihr hinterher die Kosten im Verhältnis zum Umsatz verbessern. Dann könnt ihr wirtschaftlicher werden und sparen. Denkfehler. Prognosen für die Zukunft sind gefährlich. Personalplanung fürs nächste Jahr ist ein hochspekulatives Feld, vergleichbar mit Sportwetten. Und es ist auch unverantwortlich, denn man spielt mit Existenzen rum. Statt all der Pläne und Planungen und Budgetverhandlungen für eine Zukunft, die man nicht kennt, könntet ihr im Unternehmen einfach dann, wenn Bedarf ist, dann, wenn es die Gelegenheit gibt, dann, wenn es Sinn macht, dann, wenn es einen relevanten Markt gibt, handeln. Entscheidungen nie zu früh treffen. Ein wichtiges Beta-Kodex-Prinzip für das 11. Gesetz. Denkfehler. Plan ist Vergleiche, sind die schlechteste Art und Weise, Leistungen von Menschen zu beurteilen. Leistungsbeurteilungen sollten keine Vorgesetzten machen. Das ist eine Herabwürdigung. Leistungsmessungen sind nicht dazu da, dass Manager über Mitarbeiterinnen richten können, sondern dass Mitarbeiterinnen ihre eigenen Leistungen, ihre Teamleistungen besser einschätzen können, lernen, Konsequenzen für eine Verbesserung daraus ziehen. Und zwar nur sie. Und nun die Anleitung zur sinnvollen Leistungsmessung 6 plus 5. 6 Dinge zum Aufhören. Erstens, werfen Sie alle Planzahlen über Bord, sie sind nutzlos. Zweitens, lassen Sie alle absoluten Größen unberücksichtigt. Sie sind nichtssagend. Drittens, streichen Sie alle Indikatoren, die nicht jeder unmittelbar versteht. Sie sind wirkungslos. Viertens, verwerfen Sie alle Indikatoren, bei denen es nur um Größe geht, also Marktanteil, Umsatzwachstum und so weiter. Sie sind sinnlos. Fünftens, tilgen Sie den festen Kalenderjahresbezug. Er ist willkürlich. Sechstens, werfen Sie alle Zielvorgaben hochkant raus. Sie sind schädlich. 5 Dinge zum Anfangen. Erstens, betrachten Sie je nach Bedarf möglichst lange Zahlenreihe, beispielsweise 36 Monate rückwärts, ausgehend vom jeweils aktuellen Monat. Zweitens, suchen Sie ein paar sinnvolle externe Vergleiche, vergleichbare Marktzahlen, Zahlen von Wettbewerbern. Drittens, Bilden Sie viele sinnvolle interne Vergleiche, Vergleich nach Regionen beispielsweise. Viertens, zeigen Sie die Zahlen allen, restlos allen, nicht nur dem Chef, denn der kann am wenigsten damit anfangen. Fünftens, beginnen Sie, über die Zahlen zu sprechen, sie zu interpretieren, Fragen zu stellen. Das ist die wesentliche Arbeit der Leistungsbeurteilung. Leistungsindikatoren werden ja meistens in Berichten verarbeitet, die dann in der Hierarchie nach oben überreicht werden. Für manch einen Manager ist das Berichtswesen das, was für einen Betrunkenen der Laternenmast ist. Er sucht diesen nicht auf, um sich am Licht zu erfreuen, sondern um irgendwie den eigenen Standpunkt zu halten. Um es also klar zu sagen, das Berichtswesen ist für den Machterhalt innerhalb der Firmenhierarchie da. Ein Bericht hilft nicht dabei, Leistungen und Ergebnisse zu verbessern, er hilft zu richten. Beta-Organisationen berichten nicht. Sie stellen Leistungstransparenz sicher als Mittel zur Selbststeuerung und liefern so eine Wahrnehmungsoberfläche als Ausgangspunkt für Dialog und Lernen. Ja, sodala. Im Sinne einer Wertschöpfungsrechnung gibt es im Unternehmen keine Kosten, es gibt nur Leistungen. Folglich werden auch keine Kosten gemanagt, sondern Wertschöpfungsströme verbessert. Ja, und weil wir gerade dabei sind, zwei Dinge, die mir noch wichtig sind. Personal und billige Ressourcen. Habe ich in meinem Podcast eigentlich schon erwähnt, dass es gar keine Personalkosten gibt? Das ist nämlich wichtig, denn oftmals fühlen sich Menschen in Unternehmen schlecht, weil es permanent heißt, die Personalkosten sind zu hoch oder wie viel Personal können wir doch einsparen. Doch diesen Kostenposten gibt es gar nicht. Nein, das nennt man Einkommen. Das brauchen wir Menschen, um zu leben. Das braucht auch die Wirtschaft, um zu leben. Wer hier von Kosten spricht, hat den Kreislauf noch nicht kapiert, nicht zu Ende gedacht und nicht unternehmerisch gedacht. Ja, und zu den billigen Ressourcen. Die billige Verfügbarkeit von Ressourcen wird nicht ausreichen, um eine gesunde Wirtschaft und gesunde Gesellschaft zu schaffen. Ganz im Gegenteil.
Von der Abschaffung der Sklaverei kann man lernen, wie man ohne eine Ressource auskommt, die man für unersetzlich hielt. Die moralische Verpflichtung des Erhalts der Lebensgrundlagen wird als höher eingestuft als die weitere billige Verfügbarkeit fossiler Energien. Es geht um ein konstruktives Herangehen an fundamentale gesellschaftliche Konflikte. Sigrid Stagel.
Very important. Words.
Mein Lieblingsunwort diesmal ist Kostenmanagement, denn das geht gar nicht und beschäftigt trotzdem so viele Menschen unnötigerweise. Also, es lenkt vom Arbeiten ab. Weg damit. Dafür liebe ich den letzten Satz von der Ökonomin Sigrid Stagel. Es geht um ein konstruktives Herangehen an fundamentale gesellschaftliche Konflikte. Ja, genau.
Very important words.
Die wunderbaren, sehr erfrischenden Buchquellen von Nils Pfleging und Silke Herrmann zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Ich empfehle wärmstens, das Buch Die 12 neuen Gesetze der Führung zu lesen. Am besten schenkt ihr es zu Weihnachten euren Kolleginnen und Chefitäten und spricht dann darüber. Weiters findet ihr in den Shownotes den Newsletter vom Institut Momentum, den ich sehr empfehle. Einen Link zu einem ORF Science Interview mit der Ökonomin Sigrid Stagel und ein Falter-Radio-Gespräch mit Shoshana Zuboff, empört euch, geißelt den Überwachungskapitalismus. Das war's. Bis bald. Folgt dem Podcast, bewertet ihn, empfiehlt ihn weiter, wenn er euch gefällt. Schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Geschichten habt und, wie ihr ja wisst, Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Zum Schluss noch mein Tipp für all jene, die im Budgetrahmen eingesperrt sind und tolle Ideen haben.
Work underground, as long as you can.
Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für alle.